Okay, wir haben es. Das
war Spaß und Spannung.
Okay, so, jetzt ich bitte um
Contenance.
Ja, Contenance, genau. This is the Triple R Show.
Also ich habe im Gravel-Bereich, okay, das soll die Schnellwort-Antwort sein.
Ja, genau.
Oh ja, dann müsste ich jetzt ausholen.
Ja, die Woche über bin ich relativ wenig zum Radfahren gekommen.
Ey, jetzt.
Gleich zieht mir die festen Schuhe an, ja, und dann geht's richtig.
Die Themen der Folge.
Diese Folge haben wir noch einmal voll und ganz dem Thema Radsport als Therapie gewidmet. Dazu haben wir den Philipp als Interviewgast, der enorm viel zu dem Thema und noch zu einigem mehr zu erzählen hat. Außerdem gibt mein 11-jähriger Sohn Sam diesmal sein Debüt als Co-Moderator. This is a Triple R Show. Hallo zusammen, willkommen beim 3R-Podcast. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden in einer kleinen Runde. Und heute sind mit dabei
Sam,
Patrick,
Philipp
und Aline.
Und unser Thema ist immer noch Radfahren als Therapie, das wir in der letzten Folge schon mal angesprochen haben. Und heute haben wir unseren Interviewgast zu dem Thema da, mit dem wir ausführlich darüber sprechen wollen. Und ja, dann stellen wir den doch mal vor.
Ja, wir haben hier den Philipp. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Name, ja, schönen Alter. Guten Abend in die Runde. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Philipp, ein gebürtiger Wermelskirchner, 34 Jahre alt, aktuell wohnhaft in Remscheid und fahre für den hiesigen Radsportverein RV Adler Lüttringhausen.
Ja, wir haben das Thema Radsport als Therapie und wir hatten uns vor circa 2 Monaten kennengelernt. Ja, und wir sprachen eigentlich direkt schon von Anfang an darüber, dass du halt gesundheitliche Herausforderungen hast.
Ja, also ich sag mal so, das ist ja relativ breit und komplex aufgestellt, das ganze Thema. Fangen wir einfach mal an, was sich jetzt so eher auf das Rad bezieht. Hauptsächlich bestehen halt skeletale Probleme. Es ist angefangen von der Osteoporose über Hüftarthrose. Dementsprechend, ich hatte mehrere Knocheninfarkte. Also dementsprechend im Bereich der Knie rundherum, aber auch, dass sich das hochgezogen hat, bis in das Hüftgelenk selbst, also das ist nach einer OP entstanden und ja, die Frage war halt lange Sicht, wo kommt es her, weil in jungen Jahren eine Osteoporose ist eigentlich nicht geläufig und des Weiteren war dann halt sehr viel Differentialdiagnostik, was gelaufen ist. Von MRT-Aufnahmen über Röntgen, meine Güte, ich habe 30 MRT-CDs hier liegen. Es ist absoluter Wahnsinn, was dort betrieben worden ist, auch in Absprache dann später mit dem Fachzentrum für seltene Erkrankungen aus der Uniklinik Freiburg. Und ja, für mich grundlegend eigentlich haben wir da einen guten Fortschritt erzielt und ich denke, da wollen wir ja später auch näher drauf eingehen, was hat das Rennrad damit zu tun. Ne?
Genau, ja, dann hat das Rennrad damit was zu tun.
Absolut, also ich sag mal, das Rennrad war für mich, ich habe erstmal Jahre gebraucht, um überhaupt wieder auf die Gänge zu kommen. Ne? Das ist ein multimodulare Therapieansatz, den wir dort gewählt haben aus Medikamenten. Also ich habe jetzt eben schon gesagt, man muss überhaupt erstmal verstehen, was ist überhaupt passiert. Ne? Oder spielen verschiedenste Faktoren mit ein, ob das eine hormonelle Dysfunktion war, also dementsprechend Hypogonadismus, ist halt einfach Testosteronmangel. Das war Punkt 1. Punkt 2 war halt, dass ich Medikamente bekommen habe. Ich bin Epileptiker und habe dementsprechend natürlich seit klein auf Antikonvulsiva bekommen. Also das sind Medikamente gegen Epilepsie, die Krampfschwelle heruntersetzen und die können aber auch nachweislich gerade die alten Medikamente aus dem alten Schlag heraus die Knochensubstanz langfristig schädigen. Und da kam dann halt eins zum anderen hinzu, schlechte Ernährung, auch einer der ganz großen Faktoren, wenig Bewegung und ja, im Gesamtzusammenhang haben wir dann noch natürlich auch eine Gensequenzierung laufen lassen, wo ich auf einem Gen, also das ist BMP1 nennt sich das, auf Deutsch übersetzt, knochenmorphogenetisches Protein 1, war pathologisch nur Klasse 3 zertifiziert, so gesehen. Das bedeutet, man hat eine Anlageträgerschaft, aber wir kennen das aus Corona-Zeiten, dass jede Mutation, die entsteht, irgendwelche Auswirkungen auch auf deinen Körper hat. Und das spielt halt ebenfalls noch mit ein. Ne?
Das hat sich ja in der Zeit der letzten 2 Monate so ein bisschen herauskristallisiert, dass du ja noch eine andere, ich sag jetzt mal, Herausforderung hast. Das war mir beim ersten Treffen nicht so klar, aber unser erstes Treffen ergibt da deutlich Sinn. Die weitere Diagnose, die ich sehr interessant finde und über die wir jetzt auch viel gesprochen hatten in den letzten paar Wochen. Magst du auch mal kurz vorstellen?
Ja, selbstverständlich. Also für mich, also man hatte damals schon länger die Vermutung, meine Schwester hat dann dementsprechend den Input gegeben und gesagt, so, hör mal, Philipp, pass auf, wie sieht's aus? Soll man nicht mal auf Richtung Autismus testen? Ja, ich habe mich darauf eingelassen, bin auch seit 6 Jahren in psychotherapeutischer Behandlung. Nicht nur aufgrund der skeletalen Gründe, sondern halt auch, was so bisher in meinem Leben so passiert ist. Das bedarf einfach ein bisschen Aufarbeitung. Und die Frau war dafür auch spezialisiert und dementsprechend haben wir das in Angriff genommen. Und es hat mir natürlich auch die Augen geöffnet. Also ich habe diesen Test gemacht, diesen Autismus-Test. Und das war für mich, ich hatte ein Übersetzer meiner eigenen Person. Es war der absolute Wahnsinn. Also ich kann das gar nicht in andere Worte fassen. Fragestellungen, die dort gestellt worden sind oder Sachen behauptet, also das muss man sich so vorstellen, dass da gewisse Sachen einfach vermerkt sind in so einem Test. Machen Sie dies so, so? Oder also man hat so Auswahlkriterien. Und ich habe mir gedacht so, wow. Also ich war wirklich geflasht von dem, was ich dort einfach gesehen habe. Und auch das spiegelt mein Fahrrad, also mein Aufbau des Rades absolut wider. Das hätte ich niemals gedacht, dass meine Persönlichkeit so viel damit zu tun hat. Aber unterm Strich doch.
Ja, also ich habe das eben in dem Vorgespräch, das ich so mitbekommen habe, das du mit dem Patrick geführt hast, das ich hier aufgebaut habe, mitbekommen, dass du doch sehr, sehr detailliert schreiben konntest, was genau du an deinem Fahrrad gemacht hast, warum du das gemacht hast, was das für Gründe hat. Und das kenne ich nicht von vielen Radfahrern, dass die so sehr ins Detail gehen und so ausführlich über ihr Fahrrad dann Bericht erstatten können.
Ja, ich bin da so ein bisschen der Gegenpol. Da hat man auch schon drüber gesprochen. Ich bin in Radladen gegangen, also in 3 Radläden, habe mich auf insgesamt 6 Räder draufgesetzt und beim 6. Oh, super. Fühle ich mich wohl, nehme ich. So, und bei dir hat es ja etwas anders ausgesehen, aber da kommen wir jetzt dann mal etwas später zu. Ich würde dich gerne erstmal fragen, wie bist du überhaupt zu dem Radfahren gekommen? Also warum jetzt Radfahren?
Ja, also die grundlegende Situation war halt folgende. Ich war schon längere Zeit in physiotherapeutischer Behandlung. Das hat auch soweit erstmal ganz gut gepackt und habe dann dementsprechend später Testosteronbehandlungen dazu erhalten. Trotz alledem waren die Knochendichte-Ergebnisse waren halt nicht erfolgsversprechend. Also die Diagnose stand immer noch relativ schwammig und habe dann mit einer medikamentösen Therapie begonnen, einer sogenannten Bisphosphonat-Therapie. Das sind Medikamente, die Osteoklasten ausschalten. Osteoklasten sind die sogenannten Knochenhemmenden, also die hemmen den Knochenabbau. Ne? Also dementsprechend, die Osteoklasten werden komplett ausgeschaltet und die Osteoblasten, so gesehen, sind ja die knochenaufbauenden Zellen, die arbeiten ganz normal weiter. So, und dementsprechend haben wir damals mit der Therapie begonnen. Meine erste Therapiesitzung war für mich eine absolute Katastrophe. Es ist so, man kriegt innerhalb von 15 Minuten ein Medikament in sich reingepumpt und die Nebenwirkungen scheppern einen richtig aus dem Leben. Also wir reden hier von massiven Schmerzen, Schüttelfrost teilweise. Was passieren könnte, worst case, ist zum Glück nie passiert, akutes Nierenversagen etc. pp. Wird auch gerne bei Krebserkrankungen eingesetzt, sage ich mal, dieses Medikament. Und nachdem dann 2-3 Monate ins Land gegangen sind, hatte ich nochmal Rücksprache mit meinem Osteologen, der auch gleichzeitig mein Orthopäde ist. Und auch Sportmediziner, also da habe ich ein super abgedecktes Programm erhalten und ich habe halt wieder Ernüchterung erfahren und meine damalige Lebensgefährtin hat dann mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen. Ich kann mich da genau dran erinnern, das war ein Freitagnachmittag, es hat draußen geschüttet, dementsprechend war auch meine Stimmung im Keller und ich sagte so, wir gehen jetzt ein Fahrrad kaufen. Da habe ich sie angeguckt, ich sage, bist du bescheuert? Ich ein Fahrrad? Ich sage, auf der einen Seite, das ist so ein ganz gravierendes Problem, wo ich seit Jahren zum Glück mittlerweile auch, habe ich viel in der Psychotherapie mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Darf ich überhaupt Fahrrad fahren? Ist das überhaupt gerechtfertigt? Also ich sage mal, in der Gesellschaft, man hat eine Behinderung, aber man möchte jetzt auf einmal Fahrrad fahren. Was sagen die anderen Leute dazu? Und da habe ich wirklich richtige Hassdebatten teilweise drüber erfahren. Ich sage extra Hassdebatten, weil es für viele Außenstehende nicht konform läuft, dass ein behinderter Mensch teilweise Strecken fährt von 50 bis teilweise 100 Kilometer und danach Spaß hat und nicht nur Spaß hat, sondern auch, ich sag mal, auch bei gewissen Rennveranstaltungen ins vordere Mittelfeld fährt. Ne?
Also ich wollte fragen, warum du ausgerechnet als Fahrradfahren gewählt hast und nicht zum Beispiel Basketball oder Fußball?
Ja, ich habe früher Tennis gespielt. Also Fußball ist eine absolute Katastrophe für mich. Ich habe es in Bambini-Jahren mal ausprobiert. Das war aber einfach so, dass es für mich einfach ja, mir hat es erstmal keinen Spaß gemacht und das Fahrradfahren habe ich schon früher gerne mit meinem Vater zusammen gemacht. Wir sind viel hier bei uns durch die Wälder, mit Mountainbikes gefahren und ja, da bestand schon so eine gewisse Verbindung. Mich hat es auch immer wieder gereizt, allein vom technischen Hintergrund her. Und am Anfang, wir haben das erste Rad, was wir geholt haben, war gar kein Rennrad. Es ging ja darum, so viel Schaden zu vermeiden, aber trotz alledem aufzubauen. Wir haben uns anfangs für ein Hardtail entschieden, um überhaupt ein bisschen Federung zu haben. Haben dann über SOS Sandhur, gibt es ja so spezielle gefederte Sattelstützen, die haben wir dann noch zusätzlich eingebaut. Wo ich dann aber auch sagen muss, ich habe mich dann aus Jux und Dollerei im Vorfeld zum Rennen am Nürburgring angemeldet für 25 Kilometer. Und wir sind dann über so eine Testrunde dort gefahren. Man kann ja dementsprechend den Rad- und Lauftreff dafür in Anspruch nehmen. Da habe ich nach dem ersten Mal gesagt, ich sage so, ich bin ja völlig fehl am Platz. Nicht, weil ich das nicht geschafft habe. Ich habe diese Runde geschafft. Das war für mich der absolute Wahnsinn auf der Nordschleife. Ich habe sie selbst tätowiert, den Nürburgring. Ich bin dort so gesehen mit meinen Eltern groß geworden. Das war Motorsport-Rennstrecke. Und dann das mit dem Rad geschafft haben, aus so einem Loch heraus, dann die Runde, weil wir reden ja teilweise von bis zu 18% Steigung. Und da habe ich gesagt, ich will so ein Rennrad haben. Ich habe mir die Jungs angeguckt, ich sage, ich will dort vorne mitfahren, ich will das High-End-Material erfahren. Das ist, also man jetzt so langsam, man merkt vielleicht jetzt im Gespräch, so langsam tauche ich auf, wir kommen in das Thema rein. Es ist einfach Faszination pur gewesen. Und
da hat dir also das Fieber direkt gepackt, als du das gesehen hast.
Ja, vor allen Dingen eine Aussage von einem sehr guten Freund von mir, der sagte damals so, boah, Philipp, weiß ich nicht, du hast ja gerade ein Mountainbike, ein Hardtail gekauft, ich sehe dich nicht auf dem Rennrad, ne? Das ist nichts für dich. Und gerade solche Aussagen, damit weckt man bei mir richtig Ehrgeiz. Ne? Also dann wirklich, ich habe alles rausgehauen, das komplette Jahr über. Ich bin dann in Vereine eingetreten. Das ist auch ein Teil meines Autismus. Also wenn ich irgendwo für eine Faszination entdecke, ich kann mich, also mich beruhigt das Thema. Also es regt mich auf, aber gleichzeitig beruhigt es mich.
Ja.
Und das ist halt eben für mich, also wir kommen ja später in technische Details, in technische Welten rein, wo ich mich reingelesen habe. Ich hatte am Anfang, ich wusste noch nicht mal, was ein Hyperglide-Freilauf ist. Also Unterschied zwischen ED bei Campagnolo und HG, also wenn ich Teile hätte bestellen müssen, ich hätte, glaube ich, es war eine Katastrophe. Aber, ja.
Aber ich würde mal sagen, die meisten auch Radsportbegeisterten sind bei solchen Details dann auch schon raus. Deswegen, also ja, ich kann noch nachvollziehen, wovon du da redest, aber ich weiß nicht, ob jeder bei uns in der Runde da noch mitreden könnte. Also, aber gehen wir mal weiter im Text. Also du hast dich also sehr dann für das Rennradfahren interessiert und es hat in dir so ein Feuer geweckt. Wie ging es dann weiter? Also was hast du das dann auch dann direkt so als therapeutisch wahrgenommen oder war das für dich eher dann so der Reiz des Ganzen?
Es war ein reiner Kampf. Also ich sag ganz offen und ehrlich, Rennradfahren ist 100% Kopfsache, gerade wenn man sich auf langen Steigungen irgendwo hochkämpfen muss. Ich habe damals angefangen, ich habe Ausschau gehalten nach einem gebrauchten Rennrad und das Budget war halt auch noch nicht da. Ich sag mal, dass man jetzt größere Sachen investieren könnte. Beziehungsweise konnte und habe dann von einem 75 Jahre alten Herrn habe ich mein erstes Rennrad damals gekauft. Da war eine Kampa Rekoch 10-fach drauf. Wir reden hier, also der Sprung, also da möchte ich gerne drauf hinaus. Im Hardtail-Bereich oder Mountainbike-Bereich hat man ja vorne eigentlich relativ kleine Kettenblätter und dementsprechend große Ritzel auf der Hinterachse. Und ich bin auf einmal auf 53,39 gekommen mit 12,25er Übersetzung. So, ja, ich sehe jetzt schon das Grinsen und Lachen hier so, dass dementsprechend wir sind einen Teil der Runde gefahren am Sonntag, die ich dann ebenfalls gefahren bin. Und es war einfach gut, bergunter war ja gar kein Problem. Aber dann auf einmal, ich sag mal, diese Sprünge zu schaffen auf 53,39, ich muss selber drüber lachen. Ne? Das erste Mal mit Klicks gefahren, so in die Cleats rein, das hat alles wunderbar funktioniert und es kam einfach eine Stelle, ich konnte einfach nicht mehr und war schon im Wiegetritt. Wir reden hier vielleicht von einer Steigung von maximal 4%, wo man heute sagt so, wow, okay, die zieht man so locker durch. Ja, und dann einfach umgekippt mit dem Rad. Ne? Also ich bin aus die Cleats raus und wollte dann dementsprechend abstellen, war halt nervös unter, ich sag mal, Körper voll unter Spannung und bin währenddessen wieder ins Cleat reingerutscht. Ja, und dann lag ich erstmal auf der Nase.
Ja gut, das ist so die Feuertaufe eines jeden Rennradfahrers, so würde ich mal sagen. Das, ne?
Ja, glaube ich, uns allen schon passiert. Das ist mir vor 3 Wochen noch passiert. Ja.
Wir haben ja mal ein ganzes Segment in einer Folge darüber gemacht, was war, als du mal nicht aus den Cleats rausgekommen bist.
Ja, magst du uns gerade noch ein bisschen erklären, was eigentlich mit dem Körper, was mit den Knochen, was mit Muskeln und den Gelenken und was da so passiert, wenn du Rad fährst. Welche Prozesse laufen da im Körper ab?
Ja gut, jetzt muss man natürlich stark differenzieren. Also ich sage jetzt mal so, also wenn wir jetzt, fangen wir mal mit neuromuskulärer Ansteuerung an. Also ich sag mal, es ist erstmal in den ersten 6 bis 8 Wochen überhaupt gar kein Muskelzuwachs zu verzeichnen. Es ist einfach so, dass erstmal neuromuskulär dementsprechend Ansteuerung vom Körper, vom Gehirn aus trainiert wird. Wir reden davon, gerade wenn man mit Cleats das erste Mal gefahren ist, Druck und Zug permanent. Also man drückt ja so gesehen einmal das Pedal von OT auf UT und dementsprechend, man zieht es ja aus dem unteren Totpunkt in den oberen Totpunkt wieder hoch. Man hat diverse, der Ablauf ist eigentlich sehr komplex. So, und auch überhaupt mal zu verstehen, wenn man auf so einem Rennrad fährt, man ist ja permanent so gesehen in der Plank-Position. Also man hat ja dementsprechend eine absolut hohe Körperspannung, was natürlich auch elementar wichtig ist, gerade in Kurvenabfahrt oder beziehungsweise nicht nur in Abfahrten, sondern auch in gewissen anderen Situationen, schnelle Richtungswechsel. Deshalb sage ich immer wieder, das ist erstmal so grundlegend das erste Rahmenprogramm, wo man sich als Rennradfahrer darauf konzentrieren sollte. Dicke Beine kommen so oder so, das kommt mit der Zeit. Es geht erstmal darum, überhaupt zu lernen mit der Mechanik, zu verschmelzen, zu arbeiten. So, und dann im weiteren Verlauf ist es halt so bei mir gewesen, desto mehr Bewegung reinkommt, gerade Stoffwechsel im Hüftgelenk, wenn man mit Arthrose zu tun hat. Die ersten 2-3 Kilometer bedürfen erstmal warm fahren und das Problem ist halt ganz einfach, durch die Schädigung des Gelenks, desto, man nennt es beim zu Fuß gehen den Anlaufschmerz, beim Rad kann man sagen den Anfahrschmerz, nach 2-3 Kilometern ist das Gelenk warm. Und dann kann man auch wieder mehr Leistung fahren. Dann gehen wir mal in das Thema Knochendynamik ein. Also es gibt das Wolffsche Gesetz, was sich auf den Knochenaufbau und Abbau bezieht. Also das besagt, dass wenn ein Knochen belastet wird, baut er sich auf. Wird er nicht belastet, baut er sich ab. Das ist halt einfach auch so, wie man das auf dementsprechend aufs Muskelwachstum deckungsgleich setzen kann. Es ist halt einfach nur so, dass Knochenaufbau hochkomplex ist, bedarf verschiedenster Dinge, die dort mit einspielen müssen. Wir reden jetzt hier nicht nur vom Wachstumsreiz, der gesetzt werden muss, also Osteo-Anabola-Effekt, sondern wir reden auch davon, was gerade Supplementierung angeht, was Calcium angeht, auch neuronale Ansteuerung, sehr viel Thema Calcium, Magnesium, Vitamin-D-Versorgung etc. pp. Also jetzt einfach nur zu sagen, okay, ich kaufe mir ein Rennrad, setze mich drauf, dicke Übersetzung und fahren ist nicht. Also da spielen unheimlich viele Komponenten mit ein. Hochkomplexes Thema, was zusammen, ich sag mal, gefädelt werden muss, um den Effekt zu bekommen.
Also ich merke, du hast dich da auch mit dem ganzen Thema schon von Anfang an sehr intellektuell auseinandergesetzt, weil die meisten von uns, die werden so einen Werdegang nicht haben. Wir haben uns einfach irgendwann ein Rennrad gekauft, haben uns draufgesetzt und sind losgefahren, haben dann irgendwann gemerkt, ja okay, die Übersetzung, die ist jetzt nicht so ideal, weil ich hatte auch irgendwann, mein erstes Rennrad war ein gebrauchtes Ding, da war auch 53, 39 mit dann 11, 25 hinten drauf und da habe ich dann gemerkt, so ja, ab Steigungen, ab 10% wird Nackig, das dann, ne? Schwierig, ja. Vor allem bei meinen 100 Kilo. Dann habe ich dann festgestellt, okay, ich brauche vielleicht eine andere Kassette hinten, aber das war dann so das Maß dessen, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe und du bist da doch schon sehr...
Ja, ich sag mal so, auch gerade bei den 11-fach, ich weiß nicht, ob du 11-fach oder 10-fach damals gefahren bist.
Das waren 10-fach,
ja. 10-fach, so, da haben wir ja alleine schon von der Schaltwerkskapazität nicht viel Handlungsspielraum gehabt. Also ich sag mal, ich konnte von 25 noch auf 28 wechseln. Wir reden von 3 Zahn, das hat natürlich erstmal Erleichterung gebracht, aber trotz alledem... das ist auch das so, was ich heute ein bisschen vermisse. Ich meine, die heutigen Übersetzungen, ja, das sind nicht mehr die Zeiten, die wir früher mal gefahren sind. Ne?
Aber du bist also direkt voll drin gewesen im Thema. Du hast dann geguckt, so was macht das mit meinem Körper? Was ist mit der Technik am Rad? Was ist so, was muss ich in der Ernährung machen und so? Also du warst da.
Ja, ich sag mal so, ich bin in der Familie groß geworden, wir hatten eine eigene Bäckerei und habe auch dementsprechend bei uns im Vertrieb die Ausbildung gemacht, wo ich mich aber parallel auch schon mit dem Thema der Ökotrophologie auseinandergesetzt habe. Also Ökotrophologie sind Ernährungswissenschaften und für mich war das Thema nicht fremd. Fand ich auch immer hochkomplex, also mich als eigenes Experiment zu betrachten, was hat welche Veränderungen, die ich vornehme, ob das im Ernährungsplan oder sonstiges ist, was hat das für Auswirkungen auf meinen Körper? Weil ich sag mal, das war halt auch explizit sehr, sehr wichtig, um überhaupt mal zu verstehen, du hast den Mikro auf dem schönen Buch, es sind 800 Seiten, es geht nur um Osteoporose und wenn man sich da mal ein bisschen einliest, es ist hochkomplex geschrieben, da sind einfach Informationen, die man so eigentlich gar nicht vernimmt, ne, im normalen Alltag und
ich glaube, also da wir kein Medizin-Podcast sind, würde ich sagen, wir tauchen jetzt nicht allzu tief in diese Thematik ein. Ich würde dann doch eher so auf das Radfahren zurückkommen. Die eine große Frage, die wir jetzt hier stehen haben, war auch so, inwiefern verbessert das Radfahren deine Lebensqualität? Wie hat sich das dann entwickelt?
Also ich sag mal so, ist auch wieder aus verschiedensten Modularien. Ne? Wir hatten jetzt eben mal das Thema, dass man Stress abbauen kann. Ne? Für mich absolut wichtig. Ich kann mich aufs Rad setzen, ich kann einfach die Freude am Fahren, ne? Dann dementsprechend, man baut Cortisol ab, also ein Stresshormon. Man hat ja einfach auch zwischenzeitlich Adrenalinrausch. Ne? So, ich sag mal, eine Abfahrt runterzufahren, sich einen Berg hochzukämpfen, gerade das, was es stärkt ja unheimlich stark mental, dann dementsprechend, dass man natürlich auch was für seine Gesundheit tut. Ob das jetzt kardiovaskuläres Training ist, ob das die Muskulatur dementsprechend kräftigt auf Zeit hinweg oder einfach auch Sozialkontakte pflegen. Ne? Also, dass man einfach sagt, so mit Freunden, wir setzen uns aufs Rad, fahren einfach mal eine Runde. Und ich denke, das ist halt auch was, was einem unheimlich viel geben kann, ne?
Ja, total. Das war halt auch schon in unserer letzten Folge ein großes Thema, dass gerade dieser soziale Aspekt und auch der Aspekt der mentalen Gesundheit durch das meditative...
Ja, ich muss nur eins dazu sagen, also meditativer Aspekt würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also ich bin eigentlich jemand, das liegt aber auch wieder am Autismus, ich bin permanent am Berechnen. Also wenn ich mit meinem Rad unterwegs bin, ich gucke mir nicht viel die Umgebung an. Also für mich steht der Hauptfokus eigentlich da drin. Ich habe meinen Radcomputer passend dementsprechend programmiert. Ich habe permanent meine Herzfrequenzzone im Blick. Alles das Telemetriedaten sind für mich das A und O.
Fährst du mit Leistungsmesser?
Nee, leider nicht. Also habe ich überlegt zu machen. Wir haben uns jetzt zum Glück erstmal dagegen entschieden, weil dementsprechend die Gruppe, werde ich aber vielleicht auch später darauf eingehen, wird ja so oder so nochmal getauscht. Und dementsprechend wäre das rausgeschmissenes Geld gewesen.
Also was halt da eine gute Option ist, sind pedalbasierte
Leistungsmesser. Ja, wir hatten jetzt über kurbelarmbasierte Sachen überlegt, dass man einfach den linken Kurbelarm tauscht. Also das wäre bei mir auch das schwächere Bein. Dementsprechend war das so schon mal gar kein schlechter Ansatz. Nur, wie gesagt, es war halt einfach, mehr Kohle war einfach zu dem Zeitpunkt nicht da. Ne?
Das ist klar. Nee, also mich hat es jetzt auch eigentlich eher vor dem Hintergrund interessiert, ist, ob das dann nicht dann irgendwann dann so ein...
Must-have wird, ja.
Ja, oder ob da nicht auch dann so ein Input-Overkill erreicht wird, wo du dann dich fast schon zu sehr mit den Daten beschäftigst.
Ja, um das einfach so auf den Punkt zu bringen, wenn ich am Fahren bin, ich habe nicht nur meinen Durchschnitt, also meine aktuelle Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, ich habe dann dementsprechend die Kadenz am Laufen, weil das auch wichtig ist, um überhaupt zu schauen, bin ich in einem passenden Kadenzlevel. Ich habe dann verschiedenste Sachen noch parallel am Laufen, ob das dann die aktuelle Herzfrequenz ist, ob das... Meine Güte, die Dinger können ja so viel. Also ich kann ja jetzt gar nicht so aus dem Kopf heraus sagen, was ich mir alles anzeigen lasse. Ich habe auf jeden Fall 6 Felder, die dann halt dementsprechend permanent Daten liefern, die ich aber auch wirklich brauche, um mein persönliches Ziel abzudecken und ja, dass ich da dementsprechend für meine Gesundheit da die passenden Specs abfahren kann. Ne?
Aber es gibt nicht dann so Momente, wo du einfach mal fährst und nicht auf die Daten guckst?
Wenig, sehr wenig. Also ich mache das nur in Momenten, wo ich dann wirklich sage, okay, ich mache heute einfach mal so ein bisschen Regenerationsfahrt, einfach locker die Beine fallen lassen. Weil ich sage auch immer wieder, so ein Radcomputer verleitet einen auch immer permanent Höchstleistung fahren zu wollen. Wenn ich sehe, ja. Um Gottes Willen, ich habe nur einen 20er Schnitt, um Gottes Willen, man kommt nach Hause, man denkt sich so, ein 20er Schnitt heute nur, was hast du getan, was ist hier los, warum funktioniert das heute nicht? 4 Tage später hat man einen ganz anderen körperlichen Zustand, man fährt wieder 26, 27er Schnitt und die Welt ist wieder in Ordnung. Also man kann sich auch mit so einem Radcomputer echt bekloppt machen.
Das ist ein Gedanke, den kann ich komplett nachvollziehen. Was du eben sagst, Chris, von wegen so ein Zahlen-Over, kann ich mir auch schon so ein sehr, sehr rationaler Mensch und ich gucke dann auch mal nur auf die Durchschnittsgeschwindigkeit, denke mir, scheiße, du bist unter der Durchschnittsgeschwindigkeit, dabei ist es doch flach. Hätte ich jetzt auch noch ein Wattmesser dabei, also ist ja schon viel
zu
viel.
Ah, wobei der vielleicht sogar helfen kann, also stell mir vor, du bist durch Holland gefahren, fährst dann halt erstmal schön Pommes essen, willst zurückfahren, hast erstmal einen Gegenwind. Dann schaust du an den Radcomputer und dann hast du da ja, 19er Schnitt stehen. So, wenn du jetzt allerdings halt die Wattzahl anguckst ne, und vielleicht siehst, oh, ich habe die ganze Zeit so und so viel Watt getreten, ja, was gar nicht mal so wenig ist. Ja, das Problem lag vielleicht am Gegenwind. Also es kann auch wieder schlechte Bedingungen wieder ins Reine bringen, dass man halt sagt, okay, komm, meine Wattzahl ist da gewesen.
Also meine Lösung für dieses Ding ist ja eigentlich, dass ich 2 komplett verschiedene Räder habe. Ein Rad, womit ich halt eher auf Leistung und Geschwindigkeit fahre, wo ich dann halt auch immer mit Powermeter fahre und alle meine Daten im Blick habe, vor allem wenn ich damit irgendwie so Time Trial fahre oder wenn ich jetzt irgendwie einen Anstieg durch Power, dann kann ich genau gucken, okay, in welchem Wattwertebereich ich bleiben muss, damit ich weiß, ich habe oben noch die Kraft, um dann nochmal dann richtig ins Ziel zu sprinten. Und dann, wenn ich auf meinem Gravel-Allzweckrad fahre, dann interessiert mich das zum Teil gar nicht. Da gucke ich noch nicht mal auf die Geschwindigkeit, dann fahre ich einfach und genieße das Fahren. Und ich muss sagen, das tut meinem Geist auch sehr gut, das einfach mal sein zu lassen und das dann halt auch durch dieses verschiedene Fahren an sich anders zu machen, weil da kann ich dann einfach abschalten und entspannen und ich mache mich nicht mit diesen Zahlen wahnsinnig. Aber wenn ich jetzt ein Zeitfahren mache, dann gucke ich halt permanent drauf, Herzfrequenz, Wattwerte, Geschwindigkeit, will ich dann alles wissen, habe ich die ganze Zeit im Blick.
Also ich sag mal so, also was für mich der absolute Gamechanger war, war Strava. Als ich Strava richtig kennengelernt habe, beziehungsweise das Probeabo lief aus und ich musste mich halt entscheiden, machst du es, machst du es nicht. Telemetriedaten sind meine Romane. Also für mich ist der absolute Kick beim Radfahren, ich komme nach Hause, Radcomputer an den Computer anschließen und erstmal alles an Daten holen. Und dann Diagramme. Das ist für mich, also Motorsport, ich war immer schon Motorsport begeistert und wenn ich mir Telemetriedaten angeguckt habe, das ist Faszination pur. Ich kann nicht beschreiben, warum, wieso, weshalb, aber das frisst. Also da muss ich dann erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde sitze ich dann vor dem Computer und muss mir dann erstmal meine Daten angucken. Und da kann man dann natürlich abgleichen, okay, vielleicht, warum hat es heute nicht so gepasst? Man hat dann sich überlegt, okay, ich fahre heute nur Zone 2. Dementsprechend hat man ja natürlich auch, ja, ich sag mal, man tritt nicht so viel Leistung. Man fährt ja Zone 2 Training, ist ja in aller Munde durch Tadej Pogacar. Ich meine, und man versucht ja halt auch das umzusetzen, was einem die Profis eventuell auch vorgeben. Ne? Nicht, dass man die Leistungswerte erreichen möchte, aber warum trainieren die so? Das hat ja alles seinen Hintergrund. Ne? Und das rückt dann auch schon nochmal viel ins gerade Licht. Ne?
Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Wir sind ja am Sonntag eine Runde gefahren. Du konntest danach nicht direkt deine Telemetriedaten auswerten. Wie war das für dich?
Ja gut, ich sag mal so, ne, jetzt am Sonntag war natürlich auch eine ganz andere Situation. Ich meine, ich hatte natürlich auch Besuch hier. Ich kann mich natürlich auch ein bisschen, auch wenn es mir in vielerlei Hinsicht manchmal ein bisschen schwerfällt, aber wenn Personen da sind, dann bemühe ich mich halt, mich eher auf die Person zu konzentrieren, als wie mich dann erstmal vor die Zahlen zu schmeißen. Ne? Er hätte mich schon interessiert, aber ich sag mal, da muss man halt schon Prioritäten setzen. Ne?
Ja, gut.
Also soweit ich jetzt alles verstanden habe, findet ihr, dass es manchmal wichtig ist, auf die Zahlen zu gucken, um dann zu verstehen, ob man schnell genug gefahren ist und gut Leistung verbracht hat?
Ja, genau. Also das ist zum einen so, ich sag mal, der Motivationseffekt. Der andere Effekt ist erstmal so von den Gesundheitsdaten her. Ne? Gerade was so die Hüfte angeht, man sollte eher so eine Kadenz von 90 fahren. Treffe ich die Kadenz? Ja, nein, muss ich dann dementsprechend schalten, weil das Ritzel, die Kadenz, sag ich mal, kann ich ja beeinflussen durch den passenden Gangwechsel. So, wo bin ich mit meiner Herzfrequenz? Passt das nicht? Dementsprechend, man hat ja durch Dateninformationen, wenn man, ich sag mal, verschiedenste Daten in Echtzeit im Kopf berechnen kann und das während der Fahrt, unheimlich hohes Handlungsvermögen. Ne? Dementsprechend kann man ja auch sehr viel anpassen und ich denke, auf der einen Seite, ja, Motivation ist halt immer gegeben, aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, wo ich nicht drauf gucke, ist halt, wie gesagt, da sind wir wieder beim sozialen Aspekt. Wenn wir mit dem Verein eine Ausfahrt haben, oder quatsche ich mehr, als dass ich mich irgendwie auf meinen Bildschirm da konzentriere. Ne?
Ich würde jetzt hier gerne nochmal einhaken und auf die Trittfrequenz oder die Kadenz zu sprechen kommen. Versuchst du da aus gesundheitlichen Gründen so eine Trittfrequenz von 90 richtig zu treffen oder hat das andere Gründe? Weil ich bin immer so der Meinung, fahr das, was sich für dich natürlich anfühlt.
Klar, das ist so auch, das sollte man auch so beibehalten. Ne? Also das ist, ich sag mal, für jeden Allgemeinfahrer ist das so, du kannst die beste Leistung abrufen in dem Fenster, wo du dich wohlfühlst. Gerade arthrotische Erkrankungen oder sonstiges geht es darum, viel Stoffwechsel, wenig Belastung auf die Gelenke. So, früher ist man dann natürlich dicke Kettenblätter gefahren und man hat gesagt, Hauptsache richtig treten und da war man dann zwischen 60 und 70 im Kadenzbereich. Das ist auch das unterste Level, was man überhaupt machen sollte, um Knieschäden oder Ähnliches zu vermeiden. Ich bin dann hingegangen, habe mich dann in Absprache mit meinen Ärzten, Sportmedizinern und auch mit dem Rahmenbauer dann hingesetzt und haben dann überlegt und sind dann da auf den Mittelwert von 90 gekommen, weil das ist so dementsprechend fahrbar. Gerade alles ab 100 aufwärts wird schon sehr, sehr schwierig in der Umsetzung. Und ja, wir haben weniger Belastung auf dem Gelenk selbst, haben aber dementsprechend immer noch die passende Kadenz, um halt dementsprechend positive Fortschritte im Bereich der Hüfte und der Bewegung und der Range dann dementsprechend zu erreichen. Ne?
Also inwiefern hat das alles ausgewirkt, das beim Radsport? Also welche guten Effekte hat es gehabt? Hat es vielleicht irgendwelche negativen Effekte gehabt?
Ja, positive sowie negative Effekte natürlich. Ne? Also ich meine, negative Effekte, das ist halt ganz am Anfang aufgetreten, so wo ich noch mit meinem alten Rad gefahren bin, sind man war ja frisch in dem Thema drin, man hatte aber auf einmal Probleme mit dem Nacken, man hatte Probleme mit den Schultern, man hatte dann auf dementsprechend Probleme wiederum mit der Hüfte. Woher kommen die Probleme? Woher rührt das? Ein Fahrrad hat ein so großes Spektrum an Ansatzmöglichkeiten, die man im Millimeterbereich verstellen kann, dass gewisse Abweichungen schon zu massiven Schmerzen führen können auf Dauer. So, und dahingehend mal auf die Vorteile zurückzukommen. Natürlich, wie gesagt, das Rad hat mir neben neuen Sozialkontakten viel gesundheitlichen Vorteilen natürlich auch sehr viel, ja, meinem Ego gestärkt. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich bin eingestiegen im März 2022 und bin dann im Oktober 2022 mein zweites Rennen im German Cycling Cup gefahren. Damals über 60 Kilometer oder 65 waren es. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Das war auf jeden Fall in Münster, das Saisonabschlussrennen. Und bin ins vordere Mittelfeld reingefahren. So, wir reden jetzt hier von einer Zeitspanne von noch nicht mal 6 Monaten. Aber trotz alledem, man kann sehr, sehr viel erreichen in sehr kurzer Zeit, wenn man sich wirklich reinhängt. Aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, Regeneration ist das A und O. Und das war einer meiner größten Probleme zu Beginn, überhaupt zu verstehen, wie viel Reiz kann ich setzen, wie viel Erholung brauche ich, um überhaupt die Superkompensation zu erreichen und nicht meinen Körper zu überlasten. Ne? Also das war der Sprung, wo wir dann gesagt haben, Ende der Saison, okay, ich hatte das Potenzial, hat man erkannt, dass man dann hingegangen ist und gesagt hat, okay, wenn jetzt schon vorderes Mittelfeld möglich ist, wir hatten schon verschiedenste Sachen mal ausprobiert. Meine Güte, ich hatte eine halbe Kiste hier nur voll mit Vorbauten liegen, wo wir dann direkt gesagt haben, okay, wir machen es jetzt einmal richtig, wir kaufen kein Bike von der Stange, sondern wir holen professionelle Hilfe ins Boot, so dementsprechend, also meine Rahmenbauer. Schöne Grüße hier an den Sven Krautscheid. Es ist halt einfach so, der Mann hat Erfahrung. Betrieb ist in zweiter Generation. Die haben damals auch schon für Alltag Zabel Räder gebaut und jetzt für den Olympiasieger im Paradradsport. Also der ist auf behinderte Menschen halt voll eingestellt. Und da haben wir dann halt dementsprechend das passende Rad zusammen entwickelt. Ne?
Okay, aber ist da so irgendwie was so in Richtung Bikefit gemacht worden? Habt ja, ihr da absolut. Irgendwas rumprobiert?
Ja, also ich sag mal so, wir haben erstmal vorab Gespräch geführt, okay, was für Probleme liegen überhaupt vor. Dann im zweiten Schritt war es dann halt so, dass wir uns einen Termin vereinbart haben, dass wir ein Bikefitting gemacht haben. Also man muss sich das halt so vorstellen, man kann halt dieses Rad in alle möglichen vertikalen Einstellungen, was heißt vertikalen? Horizontal, vertikal, man kann halt alles dementsprechend einstellen, auf den Millimeter genau und alles wird per Videoanalyse festgehalten. Man kriegt an die bestimmten Punkte, bekommt man dann dementsprechend Aufkleber draufgesetzt, sodass dann über einen Computer dementsprechend die Winkel etc. alles berechnet werden können. Das wird dann alles nachkorrigiert. Wir haben für das Bikefitting, ich glaube, knapp 2,5 Stunden gebraucht. So, um dementsprechend überhaupt mal zu schauen, wie steht die Schulter, weil wir sprechen ja dann von der Fußstellung über Kniestellung, über Hüftwinkel, über wo steht die Schulter, wie ist der Nacken gespreizt, wie dementsprechend, in welchem Winkel müssen die Hände stehen und. Und das sind natürlich sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammenkommen und ja, nach 2,5 Stunden waren wir dann an dem passenden Ergebnis.
Und dann hast du, also nehme ich mal an, weil du eben von diesen ganz vielen Vorbauten, die du hier rumliegen hattest, hast du dann mit solchen Faktoren dann auch nochmal im Nachhinein rumgespielt und geguckt, was...
Ja, selbstverständlich. Also ich sag mal, ich habe nachdem das Bikefitting gelaufen war, habe ich natürlich mein altes Rad erstmal, weil das war ja noch in... Der Fertigungsprozess ging ja über einen relativ langen Zeitraum, haben wir mein Rad versucht, erstmal dementsprechend anzupassen. Das Rad wurde sehr aggressiv, muss ich sagen. Der Vorbau wurde massiv gekürzt. Sehr steil nach oben gesetzt, also ich fahre nur noch 60 mm Sattelüberhöhung, das ist nicht viel, das ist gerade mal so der Einstiegsbereich in den Rennradbereich heutzutage, man ist ja so zwischen 90 und 120 mm, wo wir uns da bewegen, eigentlich im normalen Sportbereich, um auch die CW-Werte weiterhin zu senken, also den Luftwiderstand und, da kommen ja verschiedenste Faktoren zusammen und natürlich mit dem alten Rad kam ich deutlich besser zurecht, es ist aber kein Vergleich zu dem Rad, was jetzt hier steht.
Du hast ja dich auch noch mit ein paar anderen Sachen beschäftigt, jetzt zum Beispiel so Druck und Zug auf den Knochen und Erschütterungen. Was hat es da bei dem Thema auf sich? Also was hast du da für dich?
Ja, also ich sag mal so generell, Osteoanabole-Effekte können ja heutzutage generiert werden durch Erschütterung, schnelle Richtungswechsel oder halt Vibrationen wirken Osteoanabol. Also wir hatten jetzt eben das Thema Basketball, Fußball, Tennis etc. pp. Das sind eigentlich Sportarten, die sind prädestiniert gerade aufgrund, wir haben eine schnelle Beschleunigung, wir haben eine schnelle Abbremsung, Richtungswechsel ist alles immer das, was auf den Knochen Osteoanabol wirkt, aufgrund der Tatsache, dass der sich verformt. Also entweder man hat Kräfte, die den Knochen natürlich verkürzen oder verlängern. Da gibt es halt verschiedenste Ansatzpunkte und dadurch entsteht ein osteoanaboler Reiz. Ne? Und also wie gesagt, ich habe jetzt gerade andere Sportbeispiele genannt und bin ja auch schon mal Vorfeld auf das Wolffsche Gesetz eingegangen. Radfahren alleine, und das sind jetzt die neuesten Studienlagen, das fand ich auch sehr ambivalent beziehungsweise sehr interessant eigentlich. Das Radfahren alleine baut den Knochen nicht auf, sondern kann ein Risiko sein für Osteoporose. Also wir reden jetzt hier gerade im Profi-Radsport. Man sitzt halt permanent nur auf dem Rad, man hat eine geführte Bewegung, man hat aber keine Belastungsreize in dem Sinne, dass man ja jetzt eine starke Beschleunigung oder beziehungsweise Richtungswechsel oder ähnliches hat, ne? Dazu dann aber in Kombination, und da sind wir wieder bei der multimodularen Therapie, in Kombination mit Krafttraining, wo dann extreme Belastungen auf den Knochen kommen oder beziehungsweise auch, dass man dementsprechend keine isometrischen Übungen geführt am Gerät macht, weil da haben wir wieder eine geführte Bewegung, sondern dementsprechend auch mal Seilspringen zwischendurch, ne? Druck und Zug beziehungsweise auch, ja, eine Schockwirkung ist ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir wieder zum Thema Rennrad. Bocksteif, keine Federung, Vibration. Und dann Erschütterung als osteoanaboler Effekt. Ne? Also das ist halt dann dementsprechend so die Gesamtkombination, die es halt ausmacht. Ne?
Hast du mal Lauftraining gemacht oder warst du mal joggen? Oder?
Also man hat jetzt überlegt, ob ich mal in das Thema Triathlon einsteigen sollte. Also jetzt nach Rücksprache mit der Uniklinik in Freiburg. Wir haben hier, wie gesagt, dann die Schockwirkung. Natürlich auch, man kann natürlich auch gerade mit Sprints sehr, sehr viel machen. Problem ist allerdings, dass alles rund ums Knie, gerade durch die Osteonekrosen, durch die Knocheninfarkte, so instabil ist zur aktuellen Zeit noch, dass ein Ermüdungsbruch entstehen könnte. Und das ist ja genau das Gegenteil, was wir eigentlich erreichen wollten, weil das würde mich auf Dauer erstmal wieder deutlich zurückschmeißen und die Erfolge, die wir bis dato jetzt gefeiert haben, immens zerstören. Ne? Also da sind wir so eventuell in einem Jahr, dass man sagen könnte, okay, wir fangen jetzt mit Lauftraining an und dann erstmal auf Volksdistanz im Triathlon-Bereich. Ne?
Wir hatten eben schon das Thema Trittfrequenz, Kadenz. Du hast dich aber auch noch eingehend so mit Kurbelarmlängen beschäftigt. Was sind denn da die Ergebnisse? Was ist da für dich rausgekommen? Was da
also man kann ja immer sagen, also desto länger der Kurbelarm ist, man muss sich jetzt einfach mal ein Rad vorstellen. Die Kurbel stellen wir jetzt nicht in die Horizontale, sondern wir stellen die jetzt mal auf den oberen Totpunkt. Oberer Totpunkt bedeutet, dass so gesehen in 12 Uhrstellungen das Pedal befindet sich am Nullpunkt. Und dementsprechend, wenn man sich dann jetzt mal anschaut, wenn wir eine 175er Kurbel nehmen, läuft der Kniewinkel extrem spitz zu. Das heißt, wir haben nach unten hin, wir haben natürlich durch den längeren Hebelarm ein unheimlich starkes Drehmoment, was wir aufbringen können. Wir haben eine unheimlich hohe Kraftentfaltung, aber für die Gelenke ist es nicht von Vorteil, ne? So, und dementsprechend, da spielen dann auch noch andere Faktoren mit ein, was gerade die Beininnenlänge anbetrifft und so weiter und so fort. Aber man sieht ja auch die Entwicklung im Profiradsport. Im Moment sind überall 160er, 165er Kurbeln. Es ist alles ausverkauft. Der komplette Markt ist leer. Also es hat ja schon einen Hintergrund, warum wir jetzt auf kürzere Kurbeln setzen. Einfach auch, für mich war wichtig, dass der Hüftwinkel weiter geöffnet ist. Und deshalb sind wir erstmal auf 172,5 gegangen. 165 oder 170er haben wir uns erstmal offen gelassen, weil das war eigentlich so für mich das Optimum, mit 172 zu fahren. Laut Berechnungsformel wäre ich bei über 180er Kurbelarmlänge gewesen, nur das macht das Hüftgelenk so zu. Das liegt einfach daran, dass ich vom Körperaufbau her überdurchschnittlich lange Beine habe und dafür einen sehr, sehr kurzen Rumpf. Und das hat auch die Entwicklung des Rades immens schwierig gemacht, ne?
Ja, gerade diese Entwicklung ist ja ziemlich krass. Also jetzt, das letzte war ja, dass Jonas Vingegaard mit 150 mm Kurbelarmen dann ein Zeitfahren gewonnen hat.
Also ich muss jetzt vielleicht mal auch kurz intervenieren. Wir haben damals einen Test gemacht. Auf dem alten Rad bin ich von Mirage. Das sind so spezielle Anbauplatten, wo man dann dementsprechend individuell alles einstellen kann. Wir waren bei 147,5. Das sind wir testweise mal gefahren. Problem ist dabei, und das ist auch wiederum ein Problem, was die Kurbelarmlänge betrifft, ist nicht nur eine erhöhte Kadenz, weil man hat ja dementsprechend, wir können jetzt eingehen in verschiedenste Faktoren, was Pedalgeschwindigkeit angeht und. Problem ist dabei, der Sattel muss natürlich auch dementsprechend extrem nach oben gestellt werden. So, und jetzt haben wir hier schon das Problem, wir haben gerade über 60 mm Sattelüberhöhung gesprochen, die ich nur noch fahre. Und ja, man müsste ja nochmal den Gabelschaft zusätzlich verlängern. So, dadurch kommt man ja aber dann auch dementsprechend vom Schwerpunkt weiter nach hinten. Das ganze Rad ist ja dann dementsprechend in sich nicht mehr stimmig, ne? Und man hat vielleicht eine Baustelle entfernt und es entstehen zig weitere Baustellen, wo man dann hochkomplex erstmal denken muss, okay, was kann man tun, ne?
Das ist ja im Augenblick das Innenthema, würde ich mal sagen, für viele, ne? Aber die ultimative Weisheit hat man da noch nicht erlangt, weil in der Wissenschaft weiß man noch gar nicht genau, welche Effekte was jetzt absolut hat. Und wenn man immer kürzer wird, dann tun sich dann halt auch andere Probleme auf, die man vorher gar nicht kannte, weil sie nie wirklich aufgetreten sind.
Ich denke, das sollte man einfach abhängig machen von dem, wie man sich fühlt. Wir waren jetzt eben auch bei dem Thema, jeder muss einfach das Komfortfenster fahren. Wenn jemand sagt, ich komme mit 175 perfekt klar, der soll seine 175 weiterfahren, ne? Kommt man dann aber in den Bereich, sage ich mal, wo Gelenkschädigungen oder sonstiges ein Thema sind, da sollte man dann schon eher sagen, so, wir müssen jetzt keine 150er Kurbeln fahren, aber ich sag mal, 165 wäre da vielleicht die Mitte, die man da treffen könnte. Ne?
Ja, Problem ist halt hier nur, dass Kurbelarmlänge ist jetzt nichts, was man mal eben so verstellen kann.
Ja gut, dann würde ich ganz einfach sagen, dass man sich halt dann dementsprechend die passende Kurbel dann dementsprechend beim Rad, also wenn ich jetzt in den Radladen gehe und sage, so mal, das Rad gefällt mir, da sind vielleicht 172,5 Millimeter Kurbelarmlänge drauf. Ich sage immer, das ist auch eine Verhandlungssache mit dem Händler selbst. Es sind Originalteile, die sind nicht gefahren, das ist Neuware. Kann man die gegen 160 austauschen, weil die Komplettkurbel, es gibt natürlich bei Rotor gibt es Möglichkeiten, dass man nur die Arme tauscht, aber bei den meisten Herstellern, nehmen wir jetzt mal Shimano an oder nehmen wir Camper an, sind die Kurbelarme ja in sich ja so gesehen dann direkt halt vorgegeben, komplett in der kompletten Garnitur. Ne?
Ja, eben. Also ich meine, und viele haben ja auch ein Rad. Man kauft sich ja nicht nur ein komplett neues Rad, um die Kurbelarmlänge zu variieren. Ja. Ne? Da muss man aber trotzdem dann einen kompletten neuen Kurbelarm, ne, mit...
Ja, es ist halt nicht nur mit den Kurbelarmen. Wir kommen immer wieder auf das Thema Bikefitting zurück. Es ist halt ganz einfach so, ich habe mit der Eileen habe ich auch schon drüber gesprochen, wir haben das mal durchkalkuliert, was kostet mich ein Rad, wenn ich einen Carbonrahmen kaufe und dementsprechend dann ein Bikefitting mache und das Bikefitting sagt, ganz andere Werte zu dem, was das Rad eigentlich bietet. So, dann fangen wir an mit Kosten fürs Bikefitting. Wir haben Kosten für die ganzen anderen Teile. Wir reden ja dann nicht nur von, ich sag mal, von der Kurbel an sich. Wir reden ja dann von Vorbau, Lenkerbreite etc. 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 So, und ich sag mal, man will ja auch vernünftiges Material fahren. Und ich sag mal, wenn man einen guten Lenker haben möchte heutzutage, je nachdem, was man für ein Bike hat, sind da Aero-Lenker drauf, sind wir schon bei 250 Euro, nur weil wir zwei Zentimeter in der Breite eventuell weniger oder breiter sind, ne?
Und ja,
das ist halt.
Ja, und mit innen verlegten Kabelzügen ist das dann ja auch nochmal ein Aufwand, überhaupt das Cockpit dann auszutauschen.
Deshalb haben wir eigentlich bei meinem neuen Rad dementsprechend, ich habe gesagt, Classic Old School. Das Einzige, was wir innen verlegt haben, sind die Bremsleitungen, hydraulische Bremsleitungen. Der Rest ist außen verlegt. Viele sagen, um Gottes Willen, wie kann man außen verlegte Züge fahren? Ich sage, gut, wenn man mal unterwegs ist oder irgendwas reißt und mal eben irgendwo anhalten, ein Kabel durchziehen, ist jetzt nicht das Problem. Man kann auch unheimlich viel fixen, ne?
Ja, spätestens wenn man mal irgendwie vor einem Anstieg dann einen gerissenen Schaltzug hatte, dann wird man wissen, was das wert ist.
Absolut. Ja, es geht halt auch, ich sag mal, um die Wartungsfreundlichkeit. Ne? Also ich sag mal so, ne, wenn ich jetzt ein Rad zur Inspektion gebe, wo ich außenliegende Züge habe, ich sag mal, ein Altmeister, die machen das innerhalb von, ich sag mal, 10 Minuten, Viertelstunde, da dementsprechend mal eben neue Züge einsetzen oder beischneiden. Oder klar, die Verlegung dauert alles, aber wenn ich jetzt auch noch innen verlegte Züge habe und muss oben das komplette Cockpit auseinander montieren und, dann kommen wir wieder in das Problem. Wir haben gerade ein frisches Bikefitting gemacht, wir haben vieles Laser vermessen und dann auf einmal muss der Mechaniker das in den passenden Winkel wieder einstellen. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Also sich so viel Zeit zu nehmen im Laser beziehungsweise dann mit einem elektronischen Winkelmesser an sich hinzustellen und dem Kunden das passende Produkt wieder so auszuliefern, schwierig, ne? Also das wage ich zu bezweifeln, ne?
Klar, also da gibt es halt viele Gründe, warum dein Rad so aussieht, wie es aussieht. Wir haben jetzt noch das Thema Ernährung. Da wollten wir nochmal gezielt drauf eingehen. Das hattest du ja schon ein paar Mal angeschnitten, aber was war da für dich so?
Die größten Probleme zu Beginn waren eigentlich Kohlenhydratmanagement. Also wenn wir darüber, wir reden immer von einem Hungerast, beziehungsweise auch was so, ich sag mal, bestes Beispiel war ja damals Jan Ullrich, gerade bei der Tour, wo er die Tour verloren hat, aufgrund eines Hungerastes. Man muss sich halt vorstellen, der menschliche Körper ist halt einfach nur dazu in der Lage, ich sag mal, 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde überhaupt zu metabolisieren. Bei Spitzensportlern kann der Wert auch mal ein Stückchen weiter nach oben gehen. Das liegt aber an jahrelangem Training. Problem ist dabei, und jetzt wird es interessant, was die Datenlage angeht, gerade was mit dem Bordcomputer ist. Also man kann die Bordcomputer natürlich auch so programmieren, dass der sagt, okay, alle 20 Minuten bitte essen, bitte trinken. Problem ist dabei, je nachdem, in welchem Fenster man sich vom Puls bewegt, ob wir in Zone 2, Zone 3, Zone 4 oder sonst wo trainieren, dementsprechend ab Zone 3 metabolisiert der Körper ausschließlich nur noch Kohlenhydrate. Keine Fette mehr, sondern ausschließlich Kohlenhydrate. Und je nachdem, wie stark man trainiert ist, desto weniger Kohlenhydrate werden verbraucht. Aber desto schwächer man trainiert ist, desto mehr Kohlenhydrate braucht der Körper. Und wie gesagt, 60 Gramm ist nicht viel. Wenn man sich darauf bezieht, dass wenn man wirklich mal in Hochleistungssituationen, gerade im Pelletor, wenn man dann wirklich Richtung Ziel fährt, Zielschuss oder gerade in der Anfang oder wenn es ein bisschen aggressiver wird, kann es dir passieren, dass 1,5 bis 2 Gramm Kohlenhydrate verbraucht werden. Rechnet man sich das aus, reicht das für 30 Minuten. Und gerade auch was im Training spielt das noch nicht mal so eine große Rolle, aber gerade vor großen Wettkämpfen, sage ich mal vor Rennen, dass man die Glykogenspeicher auffüllt. Wir sprechen dann davon 600 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, dass man die wirklich richtig voll macht, so über 4 Tage. Und man muss sich halt auch vorstellen, so man hat zwar gefüllte Glykogenspeicher, aber man muss natürlich auch dementsprechend weiterhin während des Rennens auffüllen. Was nehme ich an Nahrung zu mir? Kann ich auf ein Gel setzen? Was verträgt mein Körper überhaupt? Also ich habe immer Probleme gehabt, wenn ich mit den Gelen gearbeitet habe. Ich habe danach richtig Magenschmerzen gekriegt. Ich habe, wo ich ganz gut mit klarkam, ist mit Banane. Aber Banane im Rennen, im Peloton zu öffnen, ist natürlich auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Wir haben dann auf verschiedenste andere Dinge gesetzt, dass wir auf Flüssignahrung gesetzt haben, also flüssige Carbs. Und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren in Kombination mit Calcium. Und also früher hat man eben auf Magnesium gesetzt, gerade was so Muskelkrämpfe angeht. Heutzutage geht man eher hin, auch gerade was so im Triathlon-Bereich ist, dass man eher auf Calcium setzt. Weil Calcium ist für die neuronale Ansteuerung unheimlich wichtig. Und Magnesium, also man muss sich das so vorstellen, um das kurz zu fassen, Vitamin D ist die Grundvoraussetzung, um Calcium überhaupt richtig verarbeiten zu können. Calcium wiederum kann erst in den Körper richtig eintauchen, um dafür ist Magnesium zuständig. Also Magnesium verteilt so gesehen das Calcium im gesamten Körper. Und ja, das sind halt einfach so Strukturen. Man sollte halt auch vielleicht darauf achten, zu welchen Zeiten man was, welches Produkt benutzt, weil Calcium hindert die Magnesiumaufnahme. Also das dann in beides zu demselben Zeitpunkt ist halt auch nicht der passende Fall. Ne? Also da muss man dann halt schon gucken, das ist halt sehr, sehr tricky alles. Aber um das ganz kurz abzukürzen, Kohlenhydrate sind beim Rennen generell das A und O. Ne?
Aber nicht nur in Rennsituationen, auch so, wenn man eine längere Ausfahrt macht. Ganz am Anfang hatte ich mich halt auch mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt. Und ja, da bin ich dann halt auch schon mal 100 Kilometer nur mit 2 Flaschen Wasser gefahren.
Kenne ich, ja.
Ja, also für mich einfach unmöglich. Also ich habe auch, wir waren jetzt am Sonntag unterwegs und das ist halt ganz einfach so, dass ich so meistens sage, so nach, also ich sage jetzt nicht nach so x Kilometern, sondern meistens so nach einer Stunde so, hör mal, wir müssten mal anhalten, mal irgendwann schnell eine Cola rein oder irgendwas anderes Zuckerhaltiges und mal eben 5 Minuten stehen, damit ein bisschen überhaupt was ins Blut reingeht. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen, ne? Also wenn ich jetzt unterwegs bin, Tüte Haribo oder sonstiges, muss ich immer als Reserve dabei haben.
Ich habe ehrlicherweise, glaube ich, 1-2 Erfahrungsjahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, der Tag ist nicht schlecht, nach 100 Kilometern brauchst du einfach mal was zu essen.
Ja, also da denke ich gerade auch so ein bisschen an meine letzten beiden Erfahrungen zurück mit Sebastian und Artie, als wir dann diese kleineren Langdistanzen gescoutet haben, ins Sauerland und in die Niederlande rein. Ja, da habe ich auch gemerkt, irgendwann waren die Speicher halt am Ende und ich konnte einfach nicht mehr. Und dann war halt einfach eine Pause notwendig. Klar, bei 200 Kilometern kann man sich mal eine Pause mal gönnen. So, und da muss ich halt wirklich mal was Richtiges essen, was vorher nicht der Fall war. Ja, also klar, also Kohlenhydrate kann ich nur unterstreichen. Die muss man regelmäßig nachfüllen und manchmal reicht auch einfach der Müsli-Riegel halt nicht mehr aus. Da muss schon eine Pommes rein.
Die berühmten Pommesfahrten nach Belgien, die sind ja inzwischen schon fast hier eine Tradition geworden.
Legendär, ne?
Ja. Vielleicht noch einmal ganz kurz, was ich zum nächsten Punkt hast. Aber wir hatten jetzt eben über Ernährung gesprochen.
Ja, richtig, genau. Also da wäre ich jetzt auch nochmal drauf eingestiegen. Also wir reden ja gerade im Makronährstoffbereich nicht nur von Kohlenhydraten. Wir haben ja auch Proteine, Lipide etc. Und also Lipide sind Fette, um das mal so kurz abzukürzen. Es ist halt einfach so, um überhaupt Wachstumsreiz setzen zu können, und damit der Körper überhaupt aufbauen kann, langfristig, also nur trainieren und schlecht essen, das funktioniert nicht, das läuft nicht überein. Gerade für Muskelaufbau, ja in aller Munde, man sieht es in allen Supermärkten, High Protein hier, High Protein da. Es hängt mir mittlerweile alles zum Halse raus, weil ich sag mal, das, was man so im Supermarkt angeboten bekommt, ist das von der Aminosäurenstruktur. Also Proteine bestehen aus Aminosäuren und je nachdem das passende Aminosäureprofil ist halt eigentlich so das Wichtige, ne? Und es ist eigentlich nur Rotz in diesen Verpackungen drinne für teuer Geld. Ich sage mal, Proteine super nach dem Training, Magerquark, ein bisschen bisschen frisches Obst reingeschnitten, ein paar Walnüsse. Vielleicht, ja, man kann sich das Ganze auch noch abrunden, dass man da dementsprechend vielleicht noch ein bisschen Honig reingibt oder sonstiges. Top. Und was halt auch ganz, ganz wichtig ist, Superkompensation, was das antrifft, immer Kalorienüberschuss. Also ich meine, wir Rennradfahrer wollen alle dünn sein, wir wollen alle nichts wiegen, aber das ist auch ein langjähriger Prozess. Wir fangen alle immer an, ich sag mal, gerade wenn man frisch ins Training einsteigt, man hat sein erstes Bike gekauft, man will viel machen, ja, aber wir bewegen uns am Anfang immer nur im, ja, ich sag mal, aeroben Bereich, sodass wir dementsprechend Kalorien, also Kohlenhydrate im Überschuss verbrennen. Über die Zeiten weg ist es aber so, dass der Körper sich irgendwann an die Leistung gewöhnt. Kardiovaskuläres Training, wir kommen in Zone 2 und wir verbrennen hauptsächlich nur noch Fett. Dann kann man wiederum abnehmen, aber ganz wichtig, auch für viele Leute, die abnehmen möchten, Muskelaufbau funktioniert nur über Kalorienüberschuss. Und wenn ich jetzt mal aus meiner, so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzähle, also für mich ist es wichtig, wenn ich einen langen Tag gefahren bin und wir hatten echt eine stramme Tour, ja, dann esse ich so meine 4000 Kalorien pro Tag, also die brauche ich so und ich wiege jetzt 72 Kilo. Ich war auch schon mal deutlich leichter, aber es liegt halt einfach, die letzten Monate waren ein bisschen straff, aber so im Großen und Ganzen so 3000, 4000 Kalorien sollte man dann schon zu sich nehmen, ne?
Bloß nicht vom Rad fallen.
Ja, wir haben jetzt eine ganze Reihe von sehr interessanten und sehr faktischen Sachen abgehakt. Und jetzt zum Ende der Sendung würde ich dann doch gerne nochmal so ein bisschen so in die heiterere Region vorstoßen und wollte dich fragen, hast du in deiner Zeit, in der du jetzt dich mit Radsport befasst, ist ja irgendwie mal was total Witziges passiert? Hast du irgendwelche lustigen Anekdoten?
Ja, natürlich. Also ich sag mal so, das war halt, wir haben jetzt eben von dem Saisonabschlussrennen gesprochen, 10 Tage vorher. Wir hatten eigentlich nochmal eine Ausfahrt mit dem Verein. Und ja, ich habe einen Heißhalter gemacht. Also das war eigentlich so im ersten Moment für alle Leute eine absolute Katastrophe. Klar, man kannte natürlich auch die Hintergründe dazu und ich lag dann auf einmal auf der Nase und ja, Knie auf. Das Schlimmste war eigentlich erstmal, okay, Fraktur, ja, nein, was machen wir jetzt? Ist der Rücken verletzt oder sonstiges? Ich habe dann erstmal geguckt, habe mich erstmal auf dem Boden so liegen lassen. Die Leute kamen dann dazu und das fühlte sich soweit ganz gut an. Und ja, ich bin dann aufgestanden, man hat mir hochgeholfen und für mich eine riesen Euphoriewelle, wo ich dann sagte, ich war übermäßig am Strahlen, wo man sich denkt, so um Gottes Willen, der hat sich gerade auf die Schnauze gelegt, so wie kann der so lachen? Ja, für mich war das top, weil ich hatte mir nichts gebrochen und wir wussten, okay, die Therapie schlägt so langsam an. Nach dem Heißhalter dann dementsprechend keine Fraktur davon getragen zu haben, 10 Tage später dann ein Rennen fahren zu können, geil. Also da ist halt einfach, das ist so eine Anekdote, wo ich sagen muss, so, die ist geschichtsträchtig.
Ne? Ja, für jeden anderen wäre das so unter Scheiße gelaufen verbucht worden. Bei dir ist das dann eher juhu. Ja, und dann haben wir noch eine kleine andere Sache, die wir eigentlich immer gerne mit unseren Gästen machen. Und zwar ist das eine
Schnellfragerunde.
Straße oder Gravel?
Okay, Straße.
Kuchen oder Pommes?
Kuchen.
Shimano Swam oder Campagnolo?
Campagnolo, 100%.
Okay. Die Trainingsrunde. Lieber schnell und kurz oder langsam und lange?
Kurz und knackig.
Carbon oder Stahl?
Stahl.
SPD oder SPD-SL?
SPD.
Oder Look?
Look bin ich vorher gefahren, muss ich sagen, bin ich absolut zufrieden mit gewesen, aber nein, SPD-Pedal.
Tubeless oder Schlauch?
Ich fahre selber noch Schlauch, ja.
Wachs oder Öl?
Öl.
Breite oder schmale Reifen?
Kommt auf die Situation drauf an. Wo bezeichnen wir jetzt schmal? 28?
Ja, also alles,
das neue schmal alles ist 28.
28.
Ja, dann runter. Dann schmal.
Okay. Und Aero oder Watt?
Aero.
Ja, dann würde ich sagen erstmal vielen Dank, Philipp. Also es war eine sehr, sehr interessante Folge, muss ich sagen. Also ich habe auch einiges gelernt, weil du doch sehr tief in viele Sachen eintauchst, wo ich sage, das übersteigt dann auch meinen Kompetenzbereich deutlich.
Also ich persönlich bin tierisch gespannt, wie es audiotechnisch rüberkommt, hier zu sitzen und dir dabei zuzusehen. Wie du erzählt hast, ich habe immer nur fasziniert zugehört, weil die Faszination, die du in dir trägst, die ist einfach unfassbar fürs Rennradfahren.
Ja, okay, das echt ist krass. Das auch, was Aileen damals gesagt hat. Also ich sag mal, gestikulieren und das, was man ausstrahlt. Also ich muss jetzt sagen, ich war extrem aufgeregt jetzt vor dem Podcast auf so eine Situation. Ich habe ja auch zigmal verheddert und verzettelt und das ist eigentlich so, ich bin auch nur ein Mensch.
So, ja, aber du hast das so richtig gut gemacht.
Also so viel Informationen in so kurzer Zeit irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich sag mal, wenn ihr jetzt nicht einen Podcast hättet, so im normalen Gespräch, wir haben jetzt eben über das Rad gesprochen, so, das geht deutlich flüssiger, aber freut mich einfach, das möchte ich gerne abschließend dazu sagen, dass ich mich nicht profiliere, sondern dass ich einfach anderen Menschen die Möglichkeit eröffnen kann, eventuell einfach was mitzunehmen. Aus den Erfahrungen, die ich halt machen durfte. Ne?
Ja, aber ich muss sagen, du bist ein super Gast, ein super Interviewpartner, weil man merkt ja deine Faszination richtig an. Und es ist auch toll, dann mal so ein wandelndes Lexikon des Fahrradfahrens dann vor sich zu haben, weil du bist ja nicht nur in irgendwie einem Thema kompetent, sondern du weißt ja wirklich bei allen Bereichen ziemlich gut Bescheid. Und das ist schon faszinierend, weil das findet man nicht oft.
Also ich persönlich hatte noch 12.000 Fragen im Kopf, die habe ich offenbar nur gedanklich gestellt. Aber
ja, also wir können uns ja gerne, also ich sag mal so, man könnte auf so viele Kleinigkeiten, Details noch eingehen. Also wir hätten richtig tief in die Materie einsteigen können. Nur ich denke, das war jetzt auch noch Input, um überhaupt nicht das
zu genau. Ich würde sagen, genau. Das heben wir uns für eine andere Folge auf. Denn ich merke schon, mit dir kann man noch einiges bequatschen, was wir jetzt hier zum Teil nur sehr oberflächlich angerissen haben. Ja, korrekt, ja. Deswegen würde ich dich auch gerne dann nochmal zweites oder auch ein drittes Mal oder
ja,
wie auch
oft
einladen, weil ich sehe, du bist da sehr ergiebig, was das angeht. Und du scheinst ja auch Spaß an der Sache zu haben. Und du hast das auch richtig gut gemacht, also Kompliment.
Ja, ja, vielen Dank. Das war damals auch für mich witzig. Wir hatten uns das erste Mal getroffen und beim ersten Mal treffen ist man gerne mal aufgeregt und er fällt halt in diesen Bereich, ja, ne, technische Daten vom Fahrrad und ich dachte mir so, okay, er ist aufgeregt, alles gut. Und irgendwann, wir treffen uns weiter und dann, ja, Aufregung war bestimmt dabei, aber das war ganz viel einfach sein Charakter, sein Ich und ja, da habe ich auch recht schnell gemerkt, ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant und deshalb freut es mich auch wirklich sehr, dass du bereit warst, hier mitzumachen.
Ja.
Auch von mir ganz persönlich Dankeschön.
Ja, sehr gerne doch. Ja,
also Philipp, vielen herzlichen Dank und dann war's das für diese Folge beim 3R-Podcast und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Vielen Dank, ja. Bis dahin.
Macht's gut, ciao.
Schönen Abend, ciao.
Ciao.
Show.